Ja, heute ist Torben Peters wieder einmal zu Gast. Torben ist Landesvorsitzender der Partei Die Linke in Niedersachsen und seit Jahren stetiger Unterstützer der Kuba-Solidarität. Torben ist zu erreichen unter der E-Mail-Adresse torben.peters@dielinke-nds.de. Torben, du bist jetzt zum zweiten Mal in Kuba gewesen und jetzt am Montag gerade zurückgekehrt. Und du hast uns diesmal viele Eindrücke, O-Töne und Bilder aus Kuba mitgebracht, auch wenn die Fotos in einem Audiomedium ja leider nicht ganz so zur Geltung kommen. Aber vielleicht kommen wir darauf nachher nochmal zurück und du kannst uns das Kopfkino einschalten und wir können vielleicht die optischen Eindrücke in deinen Berichten aufscheinen lassen.
Ja, freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, cool. Wir treffen uns hier zum neuen Gartengespräch, nachdem die letzten Eindrücke, die wir in dem Beitrag vom 20. Februar letzten Jahres über den Beitragspool der Freien Radios veröffentlicht hatten, doch ziemlich viel Anklang gefunden hatten und zu einigen sehr positiven und spannenden Reaktionen geführt hatten. Also herzlich willkommen nochmal hier im sommerlichen Garten beim erfrischenden Kaltgetränk. Dann gehört dir das Mikrofon.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich habe mich sehr gefreut über die Neugier, über mein letztes Interview und bin immer wieder positiv überrascht über das Interesse, also gerade im Osten Deutschlands, über die Frage, wie geht's Kuba, wie entwickelt sich Kuba, aber auch von vielen jüngeren Menschen, was kann man auch heute von Kuba und der kubanischen Revolution lernen. Deswegen freue ich mich über die zweite Einladung.
Ich beginne mal das Gespräch mit einer Eingangsfrage, die dir vielleicht leicht fällt zu beantworten. Vielleicht ist sie aber auch sehr schwer. Was war diesmal anders als bei deinem letzten Besuch Anfang 2023?
Anders war ein bisschen erstens der Anlass. Also ich war wieder Teil einer Brigade, aber ich hatte auch die Möglichkeit, im Rahmen der sozialen Arbeit, aber auch als Landesvorsitzender, ein bisschen mehr über das Sozialsystem Kubas zu lernen. Also ich hatte ein Treffen mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales. Darauf können wir gerne zu sprechen kommen. Und auch die Jahreszeit. Also im letzten Mal war ich quasi im Winter, also von Dezember auf Januar in Kuba. Jetzt in den sehr viel heißeren Monaten, ganz wesentlich Juli, August dort. Und hatte die Möglichkeit, andere Teile des Landes zu besuchen.
Okay.
Und war auch zu den offiziellen Feierlichkeiten zum 26. Juli, Beginn der Revolution, da. Über die Feierlichkeiten erzähle ich auch gerne und ich hatte auch die Möglichkeit, Díaz-Canel, den Präsidenten Kubas, zu treffen.
Okay.
Ganz spannende Persönlichkeit. Und ja, Kuba habe ich sehr vermisst, weil die Liebe zur Kultur, die Gastfreundschaft riesig ist. Aber anders war auch die soziale Lage, die sich bedauerlicherweise unter der Blockade verschärft hat.
Was ja eigentlich nicht verwunderlich ist.
Nein.
Wenn wir an dem Punkt ansetzen, was hat sich verändert seit Januar, Februar letzten Jahres, dann hast du eben schon angesprochen, die Bedingungen, die sozialen Bedingungen haben sich verschärft. Wie ist es politisch? Man hört ja hier in den Mainstream-Medien auch eine ganze Menge über Proteste auf Kuba, in Kuba. Was hast du da mitbekommen?
Also Proteste gibt es, nicht mal halb so viele wie in Deutschland. Also wenn in Kuba eine Demo stattfindet, dann ist das immer schon Anlass für die Presse auf der Welt, darüber zu berichten. Das ist bei uns ja Tagesgeschäft. Aber die Proteste hängen eng zusammen mit der ökonomischen Perspektive. Also die Blockadebedingungen haben sich seit der Pandemie enorm verschärft. Das hat auch Biden größtenteils nicht geändert. Man muss ja sehen, Kuba, als jedes andere Land des globalen Südens auch, hat unter der Pandemie besonders gelitten. Ihnen war klar, dass sie vom reichen Westen keine Impfstoffe zu erwarten haben oder erst sehr, sehr spät, insbesondere unter der Handelsblockade vor den Haustüren der USA. Sie haben es geschafft, 4 Impfstoffe zu entwickeln und die Pandemie hervorragend zu bewältigen.
Genau,
aber das hat auch ihre.
Wir beim letzten Mal schon drauf zu sprechen gekommen.
Genau, und das hat aber auch ihre letzten Staatsreserven aufgefressen. Und in dieser Pandemie kommt ein Donald Trump und verschärft dann erheblich die Sanktionen, indem man zum Beispiel Kuba auf die Liste der Länder packt, die angeblich den Terror unterstützen. Völlig hanebüchend. Das sorgt aber dafür, dass Kuba noch mal sehr viel stärker vom internationalen Handel ausgeschlossen ist. Und Kuba braucht den Tourismus, der mit der Pandemie aber zusammengebrochen ist, für den Devisenhandel, für den ausländischen Handel. Dann gibt es zusätzlich noch mal die Finanzsanktionen durch Donald Trump. Und seitdem bemühen sie sich, aus dieser wirtschaftlichen Krise rauszukommen. Haben es bisher noch nicht so richtig geschafft. Und die aktuelle Situation ist so, dass sie einen Mangel an Benzin haben, an Öl haben und auch an Nahrungsmittel haben. Die Situation von Benzin hat sich, seitdem ich da bin, wieder gebessert. Anfang des Jahres hatten die Schlangen wieder vor den Tankstellen. Allerdings mussten sie auch die Subventionen für Benzin zurückfahren. Das heißt, das ist schon recht teuer geworden für die Kubaner. Und Auto ist Haupttransportmittel. Also der Nahverkehr in Kuba ist sehr schlecht ausgeprägt. Öl, sie sind ganz massiv auf Öl angewiesen und wir haben Anfang des Jahres gab es wohl in einigen Regionen Stromschwärmen bis zu 18 Stunden, was für Nahrungsmittel und Kühlschränke und das Einlager natürlich enorm problematisch ist. Jetzt war es so, dass man Stromsperren außerhalb von Havanna hat, 2x4 Stunden am Tag ungefähr. Das ging, damit konnten wir gut leben. Aber das wirkt sich natürlich auf die industrielle Produktion raus. Also die Industrie ist, glaube ich, zu 35% ausgelastet. Das ist ein Problem. Und die Nahrungsmittelversorgung. Kuba importiert 90% seiner Nahrungsmittel. Kuba hat zwar seine Wirtschaft reformiert und lässt auch mehr private Anbieter von Nahrungsmitteln zu. Das heißt, die Auswahl an Nahrungsmitteln hat sich enorm verbessert, ist aber für viele Kubaner unerschwinglich. Und die Grundnahrungsmittelversorgung muss auch ganz stark importiert werden. Da gibt es Engpässe in der Lieferung. Und das sorgt dafür, dass für viele Kubaner Ernährung ein Problem ist. Man zum Beispiel in den Bodegas, wo man sehr, sehr günstig quasi als Grundnahrungsmittel bekommt, also für sehr wenig Geld, teilweise Lieferverzögerungen von 14 bis 30 Tage sind. Und das hat dann zum Beispiel dafür geführt, dass ich etwas gesehen habe in Kuba, was ich vor anderthalb Jahren in dem Ausmaß nicht gesehen habe, nämlich Menschen, die betteln. Und Menschen, die in Mülltonnen nach Nahrungsmitteln suchen. Und das ist, wer die sozialistische Insel kennt, für Kuba nichts, also ein neues Phänomen, wenn man so will.
Also eine extrem prekäre wirtschaftliche Situation.
Extrem prekär, gleichwohl muss man dazu aber immer anmerken, die Kubaner sind unglaublich solidarisch untereinander. Sie haben ein sehr tolles soziales System und das führt dazu, dass du in Kuba zwar mehr Armut hast, aber weniger Elend als zum Beispiel in einem hochentwickelten Land wie Deutschland, das nicht unter einer Handelsblockade leidet. Und man muss es sehr deutlich sagen, die Blockade ist darauf gerichtet, die kubanische Bevölkerung auszuhungern. Man muss es so brutal sagen. Nicht nur mürbe zu machen. Also das schaffen sie mit der ökonomischen Perspektive, die vielen Kubanern zu nehmen. Das sorgt dann auch für viel Migration, für viel Auswanderung, was den Kubanern auch schwer zu schaffen macht. Sie schaffen es aber nicht, die Insel auszuhungern. Also die Kubaner kommen trotzdem irgendwie halbwegs klar. Aber der Staat muss unglaublich viel Aufwand dafür leisten, die Grundversorgung herzustellen. Strom und Nahrung werden sie wohl bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres lösen, was auch mit neuen Handelsverträgen mit China und Russland zu tun hat. Getreide, Stromliefer, also Solarpanels, Modernisierung der Ölraffinerien und so weiter und so fort. Aber der Aufwand, den sie dafür leisten müssen, ist enorm. Und mit diesen zusätzlichen Sanktionen erholt sich auch der Tourismus zum Beispiel sehr schleppend, also aus Europa und den USA. Weil das eben auch Auswirkungen hat auf die Reisebüros, die Empfehlungen aussprechen etc.
Nun können wir ja denken, dass wenn so eine Bedrohung wie diese Sanktionen, die ja unter Trump nochmal verschärft wurden, auf so ein Land wirken, dass es nach innen hin eher stärkend wirkt sozusagen bei äußeren Bedrohungen. Kannst du den Effekt sehen? Du sprachst schon von hoher Solidarität untereinander. Was hat das für Auswirkungen, dieser verschärfte Druck über die Sanktionspolitik der USA?
Das war zu Beginn so. Zu Beginn der Handelsblockade in den USA gab es sehr viel Solidarität, auch sehr viel Einigkeit. Die gibt es auch nach wie vor, wenn auch ein bisschen weniger. Insbesondere zu Zeiten der Sonderperiode nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo die Kubaner schon einmal eine sehr tiefe wirtschaftliche Krise erlebt haben, die auch in ihren sozialen Auswirkungen schlimmer war als das, was die Kubaner heute erleben. Trotzdem ist die derzeitige Lage so angespannt, dass man schon anfängt, Vergleiche zu ziehen. Aber es gibt eher den den Effekt der Ermüdung.
Okay.
Also wenn man in Kuba aufwächst, dann hat man jetzt eine Generation, die nichts anderes kennt als die Blockade.
Hm.
Die seit 65 Jahren auch immer hört, bei allen wirtschaftlichen Problemen im Wesentlichen ist die Blockade schuld.
Hm.
Das stimmt auch. Also klar gibt es, wie jedes andere Land der Welt hat, Kuba hausgemachte Probleme. Aber wenn man ein Leben lang hört, Blockade, 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 dann schaltet man irgendwann ab.
Hm.
Man hat auch das Phänomen, dass gerade die jüngere Generation die revolutionären Errungenschaften Kubas, kostenlose Bildung, Gesundheit, flächendeckendes Angebot an Kultur, auch kostenlos etc., für selbstverständlich nimmt,
mhm.
kein Bewusstsein davon hat, was heißt Kapitalismus in anderen Ländern,
ja.
auch an sozialer Spaltung. Und für sich eine ökonomische Perspektive sucht. Also sie wollen nicht mehr ihr Leben lang 90% zum Beispiel ihres Geldes aufbringen für Nahrungsmittel und sehen sich, sage ich mal, nach einem materiellen Wohlstand. Noch nicht mal groß nach Reichtum, aber schon nach einem Leben, was wir hier, sage ich mal, als Mittelschicht irgendwie einstufen würden. Und das ist unter den derzeitigen Bedingungen schwierig, weil die Kubaner zwar glauben, dass man die schlimmsten Sanktionen bestimmt irgendwie zurückbekommt, aber sie haben sich langfristig auf die Blockade eingestellt und man hat diesen Ermüdungs- und Resignationseffekt.
Ja. Wie ist das mit der Unterstützung von befreundeten Staaten?
Kuba hat ein weitreichendes Netz an befreundeten Staaten immer noch über viele Jahrzehnte aufgebaut. Und zwar teilweise so tief, dass es schon fast egal ist, welche Regierung da in bestimmten Staaten da ist. Die Freundschaft ist da. Also als ich da war, wurde zum Beispiel auch 50 Jahre Freundschaft mit Vietnam gefeiert.
Mhm.
Und sie haben ein weitreichendes Netz in Zivilgesellschaften in anderen Staaten mit der Solidaritätsbewegung.
Ja, vor allem in Teilen Afrikas.
Ne? Ja, in Teilen Afrikas, in Lateinamerika sehr stark. Auch unterschiedlich gelagert. Also in Deutschland ist es sehr, sehr, sehr stark der Osten aufgrund der engen Geschichte zwischen der DDR und Kuba.
Ja.
Und da wird auch viel gespendet. In Lateinamerika und Afrika ist die Solidarität etwas anders gelagert. Da ist jetzt nicht so sehr die materielle Unterstützung. Aber für die ist die kubanische Befreiung etwas Hoffnungsstiftendes in den Auseinandersetzungen in ihren eigenen Ländern.
Ja.
Und klar gibt es dann auch gute Beziehungen zu Ländern wie China, auch sehr stark historisch gewachsen.
Mhm.
Und sie sind darauf angewiesen, dass Länder ihnen helfen, an die Importe zu kommen, die sie dringend brauchen.
Genau.
Und die internationale Solidarität, die sie sich aufgebaut haben, also sie nehmen sich ja los, geben ja auch unglaublich viel. Sie bilden Ärzte aus für insbesondere den globalen Süden.
Genau.
Sie schicken Ärzte und Medizin in aller Welt. Sie haben ihre Impfstoffe zur Verfügung gestellt. Also die gelebte internationale Solidarität nach außen mit anderen Ländern und die gelebte Solidarität nach innen ist in meinen Augen der Grund, warum es diese kleine Karibikinsel schafft, gegen die Handelsblockade des mächtigsten Landes der Welt durchzuhalten.
Aber es reicht ja offenbar nicht aus, um grundständig tatsächlich die Lebensbedingungen so zu verbessern, dass menschenwürdiges Leben sozusagen da durchweg möglich ist. Ne? Wenn ich an Menschen denke, die jetzt angewiesen sind zu betteln, ist das schon hart an der Grenze. Ne?
Es ist hart an der Grenze, aber man muss immer zwei Faktoren einbeziehen. Also bei Kuba sprechen wir immer noch von einem Land des globalen Südens. Und man muss Kuba in seiner Verwirklichung mit den sozialen Rechten vergleichen mit Ländern, die ein ähnliches Bruttoinlandsprodukt haben.
Mhm.
Und wenn man auf Kuba unterwegs ist, dann wird man beengte Wohnverhältnisse finden, aber größtenteils in Betongebäuden.
Mhm.
Mit einem mehr oder weniger funktionierenden Wasseranschluss und irgendwie Stromanschluss. Man findet dort nicht die Slums wie in Mexiko statt oder die Favelas wie in São Paulo in Brasilien.
Ja.
Und die haben realisiert eine Lebenserwartung, die kann mithalten mit Deutschland oder den USA unter diesen Bedingungen. Obwohl die Apotheken größtenteils leer sind, obwohl trotz hervorragend ausgebildeter Ärzte viele Operationen nicht stattfinden können, wegen eben einem Mangel an Materialien, schaffen sie es trotzdem irgendwie, dass die Kubaner halbwegs leben können. Aber der Aufbau einer ökonomischen Perspektive, das ist schon ein massives Problem.
Mhm. Und offenbar reicht die Form der Solidarität oder die Möglichkeiten, die diese internationale Solidarität abbildet, offenbar nicht aus. Ne?
Kuba würde klarkommen, das war jetzt die Aussage von vielen Leuten, wenn man es schafft, Kuba wieder von der Terrorliste zu streichen. Das halte ich auch für relativ möglich. Ich glaube sogar, dass die Demokraten der USA dafür sehr offen sind. Die haben nicht den Mut, um die Blockade zu lüften. Aber wenn die Blockade die Schärfe wieder annimmt oder die Öffnung annimmt, die zum Beispiel unter der Obama-Zeit da war, dann können sie trotz weiterer Handelshemmnisse, kommen sie irgendwie klar. Mhm. Jetzt ist eben das Pech, dass sie durch die Pandemie ökonomisch schwer geschwächt sind und unter sehr viel schärferen Bedingungen irgendwie auf die eigenen Beine kommen müssen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, dass sich die Energiezufuhr und die Nahrungsmittelversorgung bis ins nächste Jahr irgendwie wieder herstellen lässt, dank der Handelsbeziehungen zu anderen Ländern. Das größte Problem ist aber die Auswanderung.
Ja.
Und wenn es nicht eine deutliche ökonomische, einen deutlich ökonomischen Schritt nach vorne gibt in Form von Wirtschaftswachstum, dann wird es Kuba in den nächsten 10 Jahren sehr, sehr schwer haben, weil die Bevölkerung schlicht und ergreifend überaltet. Mhm. Und die jungen Menschen eben in anderen Ländern da sind.
Ja. Das schließt so ein bisschen an die Frage an, die mich brennend interessieren würde, wie du das einschätzt, wie sich die anstehenden US-Wahlen, entweder Trump oder Harris, wie sich das auf die Sanktionspolitik auswirkt. Hast du da irgendeinen Schimmer einer Hoffnung?
Ich glaube, dass es unter Harris die Chance gibt, die Sanktionen zu lockern. Nicht, dass Harris das vorhat, aber die Demokraten sind anfällig für diesen internationalen Druck. Die Kubaner haben vergangenes Jahr in internationaler Zusammenarbeit zum Beispiel im EU-Parlament in Brüssel ein großartiges Tribunal organisiert, wo man völkerrechtlich einen Gerichtsprozess durchgespielt hat, der die Blockade auseinander nimmt.
Okay.
Und der war jetzt kein Prozess des Internationalen Gerichtshofs oder so, sondern war eher ein politischer Akt. Gleichwohl ist das Urteil, das da auch von Völkerrechtlern erarbeitet wurde, bemerkenswert und spricht der Blockade schon einen völkermörderischen Gehalt zu, also den Versuch des Völkermordes, was mit dieser Auswanderungspolitik zu tun hat. Und das war eine tolle, also ein toller Akt der Aufklärung und eine tolle Qualität internationaler Zusammenarbeit.
Mhm. Von wem ging das aus?
Das ging von Kuba zusammen mit der Europäischen Solidaritätsbewegung aus. Verschiedene linke Abgeordnete im EU-Parlament haben das mit ermöglicht. Okay. Bürgerrechtler aus den USA. Es war eine wirklich eine große aus Deutschland war einer der Richter Norman Pech, Völkerrechtler aus Hamburg. Und die Dokumentation wird es auch bald geben, ins Englische übersetzt. Ich habe die Dokumentation gesehen, noch in Spanisch, ohne englische Untertitel. Ich habe sehr darum gebeten, dass die kommt. Ja. Und ich glaube, dass die Demokraten für diesen Druck anfällig sind, weil es auch viele Leute gibt, die wirtschaftliche Interesse haben, bei den Demokraten mit Kuba wieder Handel auszubauen. Und der Preis, den die USA dafür zahlt, diese Handelsblockade aufrechtzumachen. Also jede UN-Vollversammlung mit überwältigender Mehrheit verurteilt das. Mhm. Also den Ansichtsverlust, den die USA für diese Blockade in Kauf nehmen, der ist eigentlich völlig absurd. Mhm. Lohnt sich nicht mehr. Unter Donald Trump befürchte ich Verschlimmerung. Ich weiß nicht, welche Hebel die USA noch hat, weil unter Donald Trump haben sie sehr schlimme Karten bereits ausgespielt. Mhm. Aber es ist ja nicht nur einfach die Blockade, es sind Medienkampagnen, Kuba leidet unter Hackerangriffen, mit denen regelmäßig irgendwelche Systeme ausgeschaltet werden, von denen man nicht weiß, woher sie kommen, aber ich kann es mir denken. Und die USA haben im Laufe ihrer Geschichte bewiesen, dass sie eine Menge Fantasie haben, sich Schandtaten auszudenken, und unter Donald Trump möchte ich nicht wissen, welche Möglichkeiten man dann noch entdeckt.
Ja, ja. Bei Harris hast du eher dann praktisch Hoffnung.
Ich glaube, dass bei Harris die Bedingungen gut sind, sie besser unter Druck zu setzen. Mhm. Ich habe keinen Anlass zu glauben, dass Harris von sich aus irgendwie aktiv wird in dieser Frage.
Da müssten dann andere Länder noch fallen, sozusagen.
Ja, ich glaube auch Biden ist tatsächlich in seiner ökonomischen Ausrichtung sogar progressiver. Er hat Zusagen gemacht gegenüber Kuba zu Beginn seiner Amtszeit. Die hat er nicht eingehalten. Von Harris sind mir keine Zusagen in diese Richtung bisher bekannt. Aber gut, sie ist ja auch erst sehr jung im Rennen. Wir werden sehen. Für Kuba wäre Harris aber deutlich besser, weil die Kubaner schon froh sind, wenn man sie einfach mal, auch wenn die Bedingungen gerade furchtbar sind, einfach mal in Ruhe lässt nach dem Thema, dann lasst es so, wir entwickeln an euch vorbei irgendwie schon einen Weg, aber lasst uns einfach in Ruhe.
Nochmal zurückgespult zum Anfang. Du bist Mitte Juli dort hinaufgebrochen und du sprachst davon, dass du das Ministerium dort besucht hattest für Soziales und Arbeit.
Genau.
Wie kamst du zu dem Kontakt? Was war deine Aufgabe?
Der kam, also ich, über die Solidaritätsarbeit habe ich ein bisschen Kontakt zur kubanischen Botschaft in Berlin. Die habe ich offiziell angefragt. Die haben das weitergeleitet an ICAP, das ist das Institut für Völkerfreundschaft, das auch diese Brigaden organisiert. Dort sind einige Freundschaften über die Zeit entstanden. Und ich habe denen gesagt, naja, ich arbeite in der Wohnungslosenhilfe in Deutschland. Und auch für meine Partei würde ich gerne mal das Sozialsystem Kubas kennenlernen und wissen, wie geht Kuba mit Armut und Elend um als sozialistische Insel. Mhm. Und das haben die mir ermöglicht. Also ich war ziemlich baff. Die haben tatsächlich sich 3 Tage lang Zeit genommen, mich dreimal so quasi so einen halben Tag im Ministerium zu empfangen. Ich habe Vorträge bekommen über das Rentensystem und die Absicherung von Arbeitslosen etc. pp. Und wir haben mehrere Besuche gemacht. Und 3 Aspekte fand ich jetzt besonders spannend. Wir haben in Centro Havana haben wir eine Einrichtung besucht, die ist für die Verköstigung von Senioren da. Mhm. Weil wie in jedem anderen Land der Welt auch, gibt es in Kuba Altersarmut. Mhm. Und dort kriegen die 3 Mahlzeiten am Tag für einen ganz symbolischen Betrag.
Ja.
Und das Besondere an diesen Einrichtungen ist erstens, es gibt eine hohe Solidarität in der Nachbarschaft. Das heißt, diese Einrichtung werden auch instand gehalten und mit Lebensmitteln beliefert, egal ob von privaten Läden oder staatlichen Läden aus der Nachbarschaft heraus. Also die Verantwortungsübernahme für die Älteren in der eigenen Nachbarschaft, nicht nur in der eigenen Familie, ist sehr, sehr hoch, diese Solidarität in der Bevölkerung. Mhm. Und ganz selbstverständlich gibt es in diesen Einrichtungen nicht nur Verköstigung, sondern auch ein kulturelles Programm. Denn ein Problem, das wir hier in Deutschland auch haben, ist in Kuba aber als Problem sehr anerkannt, nämlich nicht nur das Problem der Altersarmut im Sinne von ich habe nichts zu essen, sondern auch der Hunger nach Gesellschaft, ganz genau. Und das Recht auf Gesellschaft hat in Kuba einen ähnlich hohen Stellenwert wie das Recht auf Essen.
Ja.
Und deswegen wird auch ganz massiv gegen Vereinsamungen vorgegangen, dass dann auch teilweise Sozialarbeiter dorthin kommen, die Leute aufsuchen, für Anbindung sorgen, zum Beispiel zu diesen Orten. Und das ist ein ganz, ganz tolles, das ist eine ganz tolle Sache. Mhm. Das Zweite, was ich kennengelernt habe, ist eine Art Behindertenwerkstatt, ist das falsche Wort, aber ein Ort, wo Menschen mit geistigen und seelischen Einschränkungen eben arbeiten können. Sie kriegen ganz selbstverständlich im Gegensatz zu Deutschland Mindestlohn. Es ist als vollwertige Arbeit anerkannt.
Wow.
Und in dem Fall war das im Botanischen Garten in Havanna. Mhm. Und ganz selbstverständlich wird dort Kultur miteinander verbunden. Soziale Arbeit und Kultur. Kultur findet überall statt, natürlich auch in der sozialen Arbeit. Also da wird nicht nur gearbeitet, sondern klar ist, dass zum Beispiel die Dame mit Down-Syndrom spanischen Tanz lernt.
Okay.
Oder jemand anderes mit Intelligenzminderung ein hervorragender Sänger geworden ist unter diesem Programm. Weil einfach Kultur vermittelt wird und die Leute sich auch kulturell entfalten sollen, eben nicht nur arbeiten sollen. Und ein hohes Maß an Mitbestimmung haben. Das hat eine andere Egalität als das, was ich in den Behindertenwerkstätten hier in Deutschland kennenlernen konnte. Das Dritte ist, das war mit das Spannendste, die haben mir tatsächlich ein Treffen organisiert mit 25 Sozialarbeitern.
Okay.
Und dann haben wir diskutiert über das deutsche System und über das kubanische System.
Ja.
Und das kubanische System ist sehr beeindruckend, das ist ein Ergebnis der Sonderperiode. Die sind sehr nachbarschaftsorientiert. Das heißt, jeder Sozialarbeiter in Kuba hat 120 Familien, um die muss er sich kümmern. Nicht Problemfamilien, einfach Familien. Mhm. Zu denen muss er Kontakt halten. Dann muss er gucken, welche Probleme gibt es dort. Dann muss man priorisieren, analysieren und gucken, was man tun kann. Mhm. Und da reden wir über alles Mögliche. Also sei es, dass die Eltern zu viel trinken, das Kind hat die Schule abgebrochen, es gibt jemanden mit einer Drogenproblematik, jemand ist alleine zu Hause und alt oder ist obdachlos geworden, weil das Haus abgebrannt ist oder, keine Ahnung, gab eine Trennung und deswegen, wie auch immer. Und
kann man also schon deutlich mehr von inklusivem Herangehen sprechen als hier in Deutschland, wo sich Inklusion ja im Prinzip nur auf Menschen mit Behinderungen kapriziert und Inklusion ja eigentlich eine Grundhaltung ist, die jeden mit seinen Bedürfnissen und jede mit ihren Bedürfnissen entsprechen soll.
Ja, es ist viel mehr als das. Also während in Deutschland die soziale Arbeit größtenteils in solchen Bereichen so aufgebaut ist, dass man im Büro wartet, bis die Probleme zu einem kommen, ist die Arbeit dort sehr aufsuchend. Die kennen nicht so richtig Streetwork, weil für die ist Streetwork die normale soziale Arbeit quasi. Man ist in der Nachbarschaft, man hält Kontakt. Es ist dadurch auch sehr präventiv und es gibt ein hohes Bewusstsein, die Nachbarschaft, also die Familie und die Nachbarschaft einzubinden in die Lösung des Problems. Ja. Und zu sagen, okay, der ist obdachlos, was machen wir jetzt mit denen? Der muss hier irgendwie unterkommen. Liebe Familie, wie sieht's aus? Bei welchem Verwandten kann der wohnen? Oder liebe Nachbarschaft, wie lösen wir folgendes Problem mit der Person? Und da, wo die Sozialarbeiter nicht mehr weiterkommen, wird dann angebunden an professionelle Institutionen. Aber dadurch werden Probleme schon sehr früh gelöst. Und das ist eigentlich ein tolles System. Und du hast einfach in deiner Nachbarschaft eine Vertrauensperson der sozialen Arbeit, die du irgendwie kennst und mit der du solche Probleme eben beraten kannst.
Was in Deutschland sozusagen der Kontaktbereichsbeamte der Polizei ist, wo man ja gleich den Schwerpunkt schon hört, Restriktionen und Polizei ist ja hier keine sozialarbeiterische Tätigkeit, sondern
ich glaube, man kann's
hat einen sicherheitstechnischen Aspekt.
Man kann es, glaube ich, am ehesten vergleichen mit so einer Art Quartiersmanager, aber auch nur mit ein bisschen Fantasie, weil auch der Quartiersmanager, der geht ja nicht von Türschwelle zu Türschwelle, sondern ist einfach irgendwie im Stadtteil.
Aber ich höre schon raus, dass grundsätzlich sich nicht nur auf die Probleme kapriziert wird, sondern auf das gesamte Gemeinwohl.
Genau. Und dieses Bewusstsein, also auch des Kollektiven, dass man Probleme gemeinsam lösen kann, dass die Leute nicht einfach nur alleine sind und irgendwie selber zusehen müssen, wie sie klarkommen und froh sein können, dass sie ein bisschen Hilfe bekommen, sondern dass man ganz selbstverständlich andere mit einbindet und sagt, der hat ein Problem, er ist Teil eurer Nachbarschaft, wir müssen das lösen.
Ja.
Dieses Bewusstsein ist sehr hoch und damit verbunden eben auch die Bereitschaft, Solidarität zu zeigen und das Wenige, was man hat, zu teilen. Und was sehr spannend war dann in dem Austausch, ist der Kontrast zu Deutschland. Weil ich musste ihnen erstmal erklären, dass wir hier kein Fachgespräch führen. Die Kubaner können sich hinsetzen und sagen, was ist fachlich gut und was setzen wir mal in der sozialen Arbeit. Die soziale Arbeit hier findet als Teil eines Klassenkampfes statt. Das heißt, gegen fachliche Einschätzung muss ich mich mit Privatisierungsgedanken, mit neoliberaler Ideologie, mit Kürzungsarien und so weiter auseinandersetzen, die nichts, aber auch rein gar nichts mit der Bewältigung sozialer Probleme zu tun haben, sondern die eben auch Teil einer Politik einer reichen, herrschenden Klasse sind.
Ja, Gedöns, ne?
So, ja. Unter anderem. Und was heißt das in Konkretion? Versuch mal, kubanischen Sozialarbeitern, die kennen ja den Kapitalismus so nicht. Die haben das gehört, das wird auch irgendwie in der Schule behandelt, aber in der Konkretion nicht. Versuch mal Kubanern ein System wie die Tafel zu erklären. Die gucken dich an. Wie kann es das geben in einem so reichen Land wie Deutschland? Warum reicht das Bürgergeld nicht aus, dass sich Leute etwas zu essen kaufen können? Warum ist das Essen, was sie sich dort holen, kein Recht, sondern eine milde Gabe? Wie kann es sein, dass 4 Millionen Menschen unter Altersarmut leiden in diesem reichen Land? Wie kann es sein, dass es ein solches Ausmaß an Obdachlosigkeit gibt in Deutschland, was unfassbar viel höher ist als in Kuba? Obwohl Kuba unter einer Handelsblockade ist und ein Land des globalen Südens ist und ein Bruttoinlandsprodukt hat wie Mexiko oder so. Und da gucken sie dich echt ungläubig an und verstehen auch nicht, warum es in Deutschland sehr viel schwerer ist, sage ich mal, das soziale Umfeld in die Lösung von Problemen einzubinden, weil ja natürlich hier eine andere Form von Egoismus oder Eigenverantwortung gelebt wird, was die Kubaner dem Ausmaß so nicht kennen, sondern die sind mit einem anderen Menschenbild groß geworden. Und da prallen dann wirklich Welten aufeinander und das ist für mich dann spannend auch zu sehen, was da so die Reaktionen sind.
Auch aus deinen eigenen beruflichen Ansätzen heraus.
Ja, weil auch gerade die Generation, also die waren jetzt alle nicht sehr viel älter oder jünger als ich. Die waren so ungefähr in meinem Alter, sagen wir mal plus, minus 5 Jahre. Die kennen den Kapitalismus so nicht. Ja. Ich meine, die meisten Kubaner reisen ja auch nicht, weil sie es einfach nicht leisten können.
Da kommt immer nur der Kapitalismus zu ihnen.
Genau.
Und stellt Erwartungen.
Ja. Und da sind die Gespräche dann schon sehr spannend. Aber was die entwickelt haben in ihrer Situation raus als Grundsystem, aufsuchende, soziale, nachbarschaftsbezogene Arbeit, das ist schon wirklich sehr beeindruckend.
Du hast uns auch eine ganze Menge O-Töne mitgebracht, wo du das kulturelle Angebot bzw. die kulturellen Möglichkeiten und Einbettungen in das normale soziale Leben schon angesprochen hast. Ich würde da gerne jetzt mal mit dir zusammen reinhören und dann kannst du uns ja mal die Zusammenhänge erzählen, wo das stattgefunden hat und welcher Hintergrund da zu sehen ist.
Sehr gerne.
Wir hören noch kurz rein. Rolle der Kultur schon angesprochen. Was haben wir denn da gerade gehört?
Das war das Haus der Kulturen in, oh Gott, lass mich lügen, ich glaube, es war San Fuego. Dort sind wir hingereist als Teil der Brigade oder der Expedition. Mhm. Und was in fast allen kubanischen Städten so ist, es gibt Haus der Kulturen. Es gibt ein weitreichendes Angebot, Kultur zu erlernen, Musik zu erlernen, sei es jetzt über Instrumente, über Gesang. Es gibt einen sehr hohen Stellenwert der Kultur in der kubanischen Bildung.
Mhm. Tanz und auch, hattest du schon angesprochen?
Ja, und auch absolut im Alltagsleben. Ne? Also jeder zweite Kubaner ist Straßenmusiker. Das ist natürlich übertrieben. Aber es findet überall statt. Mhm. Und ja, also das Schöne ist, also man lernt sich ja in der Kultur nicht nur auszudrücken oder gemeinsam Musik zu machen. Also Es ist ein schöner gemeinsamer schöpferischer Akt, der kreativitätsfördernd ist. Es ist auch die Kultur, die man dort kennenlernt. Also Das, was wir da gerade gehört haben, ist, glaube ich, ein Lied aus der eher afrikanischen Tradition. Mhm. Und Kuba vereint sehr viele Traditionsrichtungen. Also Ganz stark nicht nur das, was wir heutzutage unter Lateinamerika kennen oder die spanischen Einflüsse, sondern europäische Einflüsse im Allgemeinen.
Ja.
So wie auch die afrikanischen Einflüsse. Und Das hat verschiedene Hintergründe. Also nicht nur, dass Kuba sich als Teil seiner Geschichte aus diesen Kontinenten der Bevölkerung im Wesentlichen zusammensetzt, Sondern es hat auch etwas mit der Befreiung Kubas zu tun. Denn die afrikanische Kultur ist untrennbar verbunden mit der Befreiung aus der Sklaverei. Mhm. Die Musik, die da teilweise entstanden ist und auch beibehalten wird und weiterentwickelt wird, Die hat auch etwas sehr Lebensbejahendes in Gegnerschaft zur Sklaverei, schon Damals.
Ja.
Der Bezug zur europäischen Kultur ist nicht zu trennen von der europäischen Aufklärung zum Beispiel, weil das auch eine Gegnerschaft hatte zum Kolonialismus. Viele Kubaner kennen Johann Sebastian Bach. Viele Kubaner lesen deutsche Literatur, also nicht nur der klassischen Aufklärung, sondern auch, sage ich mal, sozialistische Denker. Es gibt ein Bertolt-Brecht-Theater in Havanna. Man liest Thomas Mann, man liest Goethe, man liest Schiller. Franz Kafka wird dort gelesen.
Okay.
Und eben auch Literaten anderer europäischer Länder, die irgendwas mit Aufklärung oder irgendwie progressiv sind, weil das was mit der Befreiungsgeschichte Kubas zu tun hat und mit einer humanistischen Tradition, die nun mal in der Aufklärung in Europa sehr stark durch die Denker geprägt wurde und in Kuba eben ganz praktisch realisiert wurde. Aber das sind so die Kunst- und Kulturbezüge. Und das zusammenzubringen unter eigener Handschrift, das ist schon echt toll. Das findet sich wieder in dem Mix der Musik und beschränkt sich nicht nur eben darauf. Die Kubaner sind große Jazzfreunde. Eine Musikrichtung, die auch ganz wesentlich in den Armutsstadtteilen von Großstädten oder auf dem Land, insbesondere durch die schwarze Bevölkerung entstanden ist und die ja quasi auch einen Widerstand gegen die soziale Unterdrückung und die Segregation, also die Diskriminierung und den Rassismus entstanden ist. Und deswegen gibt es auch diesen, ist es nicht einfach nur ein Musikbezug, sondern das ist ein sehr humanistischer Musikbezug, der mit einem hohen Anspruch verwirklicht wird, dass alle die Möglichkeit haben sollen, Musik zu lernen, sei es am Instrument, durch Gesang, durch Tanz oder auch durch andere Ausdrucksformen Kultur zu erlernen, wie Malerei oder was weiß ich, was es da nicht alles gibt. Wirklich toll.
Ja, das wäre der nächste Kulturbruch sozusagen zwischen Kuba und insbesondere Deutschland, wo ein Kulturbegriff ja gepflegt wird, beziehungsweise der Kampf der Kulturen hier eigentlich hochgehalten wird. Bloß keine äußeren Einflüsse zulassen, was nie Kultur ausgemacht hat. Ne?
Also ja.
Kultur ist immer sozusagen Einflüsse von außen geltend machen, eine Vermischung von verschiedenen Traditionen zuzulassen. Und das, was wir hier gerade in dem Backlash in Deutschland erleben, ist ja genau das Gegenteil von Integration von kulturellen Einflüssen bis hin zum kompletten Ablehnen von anderen Einflüssen. Ne?
Naja, es ist ja auch ein starker Streit. Also das ist ja darum wiederum, wie in der sozialen Arbeit auch, findet auch die Kultur im Klassenkampf statt. Und schon die Deutung eines Gedichtes von Heinrich Heine zum Beispiel in der Schule oder wie man einen Thomas Mann, der ja im Exil, im amerikanischen Exil viel gegen den Faschismus gewirkt hat und auch als Bürgerlicher ein großer Kritiker des Bürgertums war, ist da die Frage, wie liest man den, wie interpretiert man den,
genau.
Wie aktuell diskutiert man den auf soziale Verwerfung, was ist die Rolle von Kultur? Ist sie dazu da, zu helfen, dass die Menschheit erwachsen wird, dass sie sich emanzipiert? Oder ist sie Eskapismus, ist sie Ablenkung? Natürlich hat man auch in Kuba Popmusik, die ist furchtbar schnulzig. Und man hat auch, sage ich mal, diese, ich nenne das jetzt mal so diese MTV-Prägung, weil die haben ja auch alle Internet und so weiter. Das gibt es auch. Die Frage ist, was dominiert. Ich kann jedem nur empfehlen, man muss gar nicht lange suchen. In Restaurants trifft man genügend Bands und es gibt Jazzclubs, es gibt Kultureinrichtungen, sich auch wirklich mal Zeit zu nehmen, auf diese Musik sich einzulassen. Es ist wirklich wunderbar. Gerade wer ein Freund von Malerei ist, den empfehle ich sehr das Museum für schöne Künste in, also ist die direkte deutsche Übersetzung, in Havanna, das ist in der Nähe des Museums der Revolution. Da findet man Bilder unter afrikanischen und europäischen Einfluss, unter kubanischer Handschrift, oft sehr sozialkritisch, was immer mit dem Kampf gegen Unterdrückung zu tun hat und ästhetisch sehr ansprechend. Und ich glaube, zu den Bildern gibt es viel mehr zu interpretieren, als so ein Kunstamateur wie ich damit irgendwie anfangen kann. Aber es ist wirklich sehenswert, sich auch auf diesen Bereich Kubas mit viel Zeit irgendwie einzulassen. Und hätte ich ein zweites Leben, ich würde als Musik- und Student der Kultur oder nochmal Kuba bereisen und nur unter dieser Brille irgendwie beleuchten.
Klingt total spannend. Du hast uns noch mehr mitgebracht und du hast noch einen Titel ausgewählt, den wir uns jetzt mal anhören. Okay, da sind wir wieder und sag uns doch mal, was wir da gerade gehört haben. Das war ja sehr lebendig.
Was ihr da gehört habt, ist quasi kubanischer Salsa trifft auf eine Horde von Brasilianern. Also okay. Wir waren ja als Brigade die meisten Tage untergebracht im Campamento, also in einem internationalen Camp. Dort haben wir als europäische Brigade aus 9 verschiedenen Ländern das Camp geteilt, auch mit einer Brigade aus Puerto Rico. Mhm. Und ein Tag kam eben zu Besuch eine Horde von 80 Brasilianern, auch okay. Einer Brigade, die aber da nur auf Durchreise war. Und das ist ja klar, was dann getan werden muss, wenn Brasilien auf Kuba trifft. Das muss getanzt werden abends. Und das haben wir mit großer Freude gemacht. Und das Schöne ist, Salsa kann man nicht nur zu zweit tanzen, sondern auch in großer Runde. Und oder man tanzt, also die Kubaner sagen dazu auch mal, oder man tanzt skandinavisch, also okay. Man improvisiert. Ja. Und das haben wir dort gemacht. Und es war eine schöne Feier und das macht wirklich Spaß, da auf der Tanzfläche zu sein.
Ja, wir haben ja den Vorteil, dass wir sogar noch das Bild dazu sehen können,
ja.
Weil du nicht nur die Audios aufgenommen hast, sondern auch tatsächlich Videos. Und das ist natürlich virulent und total lebendig. Das
ja.
ist echt ansprechend. Es reißt einen förmlich von den Sitzen.
Selbst die Europäer mussten mittanzen.
Ja,
so, ne?
ja, ja,
also
genau.
Das ist ja.
Sehr cool.
Ja, und das ist halt in diesem Campamento, das ist eben auch Teil des internationalen Austausches. Da kommen Leute aus verschiedenen Ländern zusammen, meistens irgendwie links organisiert, sei es Parteien, Solidaritätsorganisationen, Gewerkschaften oder was weiß ich.
Ja.
Und man tanzt zusammen. Man teilt irgendwie auch das Bewusstsein für einen gemeinsamen Kampf gegen mhm. Unterdrückung, auch wenn die Bedingungen dafür in Deutschland ganz anders gelagert sind als in zum Beispiel Brasilien mhm. oder ganz besonders Puerto Rico, weil Puerto Rico ist streng genommen, oder nicht nur streng genommen, es ist US-amerikanisches Staatsgebiet. Mhm. Die sind ja irgendwie in so einer Sonderform. Ne? Also ja. Sie sind kein richtiger Bundesstaat, aber naja, eine ganze Kolonie sind sie auch nicht, aber irgendwas dazwischen.
Genau.
Und die haben Bedingungen wie in der dritten Welt, aber gehören zur sogenannten dritten Welt, aber gehören zu, der Präsident heißt Joe Biden.
Ja. Ja,
also das ist dann schon ein bisschen komisch. Und naja, aber das kommt dann eben auch zusammen und man lernt eine ganze Menge.
Genau.
Also nicht nur in der Kultur, sondern auch natürlich in der politischen Diskussion. Und für mich als Europäer allein schon deswegen auch wichtig, um mal diesen Eurozentrismus zu verlassen, sich mhm. mal wirklich auf die Perspektive des globalen Südens einzulassen.
Ja, definitiv. Sehr, sehr spannend. Du hattest angedeutet, dass du auch den Jahrestag der Revolution besucht hast und dort das gesamte Programm mitgenommen hast.
Mhm.
Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
Ach, das war toll. Also Anlass ist der 26. Juli. Das ist, für alle, die es nicht wissen, Jahrestag, der Beginn der Revolution mit dem Angriff auf die Moncada-Kaserne. Und der wird in Kuba heutzutage so gefeiert, dass eine Stadt ausgesucht wird und dort gibt es eine große Feier.
Okay.
Und diese Stadt war in diesem Fall Santi Espiritus und mhm. Dort sind wir hingereist, über San Diego, Trinidad und dann eben dorthin. Das war eine große Feier von, ich glaube, 5000 Leuten. Immerhin der Beginn der Feier war 5 Uhr morgens,
okay.
Viertel nach 5, weil da begann nämlich der Angriff auf die Kaserne.
Okay.
Deswegen ist das die Uhrzeit, was eben bedeutet, also unser Hotel war weiter außerhalb, dass wir da irgendwie um 2 Uhr morgens aufstehen mussten und natürlich total müde irgendwie ankamen.
Genau, deine Uhrzeit.
Und dann saßen wir dort, wir wurden als Brigade ein bisschen wie Ehrengäste behandelt, okay. Also wir saßen dann weiter vorne, die haben bei uns so kleine kubanische Fähnchen verteilt. Es war die Stimmung wie im Stadion. Also dann sitzt hinter dir die Brigade aus Puerto Rico und stimmt irgendwelche feierlichen Gesänge an und macht da quasi Stimmung. Dann setzen die Brasilianer nochmal irgendwo einen drauf. Vor uns saß eine Freundschaftsdelegation aus Vietnam, die irgendwie angesichts 50 Jahre Freundschaft mit Kuba irgendwie da saßen. Also sehr international besetzt und natürlich eben auch viele Leute aus besagter Stadt.
Mhm.
Und das Schöne ist, es war ein riesen Bühnenprogramm. Raúl Castro war auch da, also der hat nicht gesprochen, aber der war anwesend. Dann sprechen natürlich ein paar Politiker aus der Region und kulturell wird dargestellt im Befreiungskampf. Und das ist ein interessanter Mix. weil es ist quasi der Heldenmut und der Mut wird dargestellt im Kampf für die Befreiung gegen Sklaverei, gegen spanischen Kolonialismus und gegen US-Imperialismus. Mhm. Und mit Videos und Bezügen alles dargestellt. Aber im Unterschied zu anderen Ländern, die irgendwelchen großen Siege feiern, gibt es da keine Militärparade. Es ist null militaristisch, okay. Sondern dann, also es sind ein paar Schauspieler auf der Bühne, die stellen das dar und dann kommen Tänzer und Sänger auf der Bühne. Und dann wird aber richtig getanzt und gesungen und Party gemacht. Die Stimmung springt natürlich über ins Publikum und dann wird da teilweise auch aufgestanden und mitgemacht. Und das ist, also während andere Leute irgendwelche Siegesparaden machen, tanzen die Kubaner.
Okay.
Das ist sehr, sehr, sehr sympathisch. Und
welche Rolle spielen da die Offiziellen, so wie Raúl Castro?
Die sitzen da. Also Raúl Castro ist es sehr wichtig, das nach wie vor zu besuchen. Ich glaube, ganz früher wird er sicherlich auch gesprochen haben, vor einigen Jahren noch. Díaz-Canel, der Präsident, war auch da. Der hat aber auch keine offizielle Rolle, als nur da rumzusitzen, weil die das wird den lokalen Politikern überlassen, das, der Stadt oder der Provinz dort. Ja, und dann werden dann eben die entsprechenden politischen Reden gehalten mit positivem Bezug auf die Revolution und dann wird nochmal ein bisschen aktuell was zur Versorgungslage gesagt und so, von dem, was ich da verstanden habe. Aber im Wesentlichen geht es um die ganz kulturelle Feier. Das ist sehr angenehm. Schöne Möglichkeit, die wir auch hatten, war am Vortag, am 25. Dort hatten wir die Möglichkeit, uns mit Díaz-Canel, dem Präsidenten, direkt auszutauschen.
Wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Schön.
Ja. Dort sind wir hingefahren in eine medizinische Hochschule. Da saßen wir in einem großen Hörsaal und hatten die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Also Teil des Publikums waren einige Brigaden und viele Absolventen des Medizinstudiums, die gerade frisch ihren Doktor gemacht haben, also als Arzt geworden sind.
Ja.
Und die kamen alle aus Afrika.
Okay.
Das waren quasi Gaststudenten, wenn du so willst. Und die gehen jetzt alle zurück in ihre Heimatländer, um da Medizin zu praktizieren.
Wow.
Und also das Publikum war durchweg international. Und dann kommt der Präsident rein und der hört erstmal zu. Also die Brigaden haben die Möglichkeit gehabt, Leute auszuwählen, die sprechen. Ich war einer derjenigen, die für die europäische Brigade ausgesucht worden zu sprechen. Es gab natürlich viele politische Reden, insbesondere in Auseinandersetzung mit der verbrecherischen Blockade und der Unmenschlichkeit dem verbunden und die Notwendigkeit der Solidarität. Und in eine ähnliche Richtung habe ich auch gesprochen, indem ich mich sehr für die kubanische Gastfreundschaft bedankt habe, deutlich gemacht habe, dass es mehr Bemühungen der internationalen Gemeinschaft braucht, um Druck zu erhöhen gegen diese Blockade, dass wir auch mit dem Tribunal, was wir in Brüssel hatten, dass wir auf dieses Niveau der internationalen Zusammenarbeit aufbauen müssen. Auch drittens, dass wir viel mehr insbesondere gegenüber der jüngeren Generation deutlich machen müssen, warum die kubanische Revolution Aktualität hat. Was die Kubaner realisieren dort, ist in meinen Augen eine Antwort auf eine Orientierungssuche, die auch viele junge Leute haben. Gerade in Europa ist es ja so, auch in den USA oder im Westen generell, wir haben eine Generation, die wächst auf und kennt nichts anderes als den Neoliberalismus. Gleichzeitig merken sie, dass der Kapitalismus in einer tiefen Krise steckt, weil die Probleme, die wir haben, einen existenziell bedrohenden Charakter annehmen.
Genau. Sei
es Klimaerwärmung, die Kriegsgefahr, die soziale Spaltung, Flüchtlingskrise und so weiter und so fort. Und die Frage ist, was ist die Alternative zu dem herrschenden System? Da hast du eine kleine Karibikinsel, die schafft es unter sehr schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen, unter einer sehr brutalen Blockade, ein System umzusetzen, das einen sehr humanistischen Antlitz hat. Also eine große Fürsorge für arme Menschen, eine große Selbstverständlichkeit in der Verwirklichung von Bildung und Gesundheit. Beispielgebend ist in der internationalen Solidarität, obwohl sie wenig haben, geben sie viel Medizin oder ärztliche Hilfe bis nach Süditalien, die in der Region absolut friedensvermittelnd sind und die in vielen Bereichen eine gelebte Alternative zum Kapitalismus vorleben. Und es ist nicht nur das, was sie errungen haben, sondern wie kann es sein, dass die das geschafft haben? Also was kann man da auch an Kampfgeist lernen oder an Zuversicht oder an Optimismus?
Ja.
Und da stecken in der Geschichte viele Antworten drin.
Genau das ist das, was ja auch die Schnittstelle zu unserem Leben hier in Deutschland oder in Europa ausmacht. diese Fragestellungen. Ne? Du warst jetzt bei den offiziellen Feierlichkeiten.
Genau.
Daher kannst du natürlich keinen Blick drauf geworfen haben, wie sieht das im restlichen Land aus? Wird es dort auch gefeiert oder geht das an der restlichen Bevölkerung vorbei? Was hast du für einen Eindruck gewonnen?
Also das spielt eine Rolle in verschiedenen Radioprogrammen oder Fernsehprogrammen, aber es finden jetzt nicht flächendeckend Straßenfeste oder so etwas statt, sondern die Feierlichkeiten sind sehr, also wir wandern von Stadt zu Stadt.
Genau.
So, deswegen gibt es da jetzt nicht so das Bundes-, also das landesweite Kulturprogramm oder etwas dergleichen.
Okay.
Wobei das mittlerweile schon eine echte Generationsfrage geworden ist, weil bei den älteren Generationen ist das deutlich stärker als bei der jüngeren.
Ja. Ähnliche Effekte haben wir ja hier auch, ein Geschichtsbewusstsein einer jungen Generation, die vieles eben nicht selbst erlebt hat oder vermittelt sozusagen Zeitzeuginnen kennt. Ich denke, dass wir ja vor ähnlichen Problemen stehen, was die Gedenkkultur oder so angeht, Erinnerungskultur in Tüdelchen. Wie kriegt man das hin in Kuba, dass diese Werte, diese Hintergründe sozusagen vermittelt werden? Das kann ja nicht nur durch formale Schule passieren, sondern es muss ja einen Niederschlag im realen Leben haben. Was
das
hast du für einen Eindruck?
Das berührt mehrere Ebenen. Man kann einen etwas groben Vergleich ziehen zur deutschen Gedenkkultur, auch wenn natürlich die kubanischen Befreiungskämpfe was deutlich anderes sind als die Auseinandersetzung mit dem Holocaust und die damit verbundene Befreiung von außen. Aber man kann eine Gedenkkultur besser oder schlechter pflegen, mit der Zeit verblasst sie, wenn die politischen Konsequenzen nicht ausreichend gelebt werden. In Deutschland brauchen wir, glaube ich, über die Einlösung der Konsequenzen nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus angesichts von Zeitenwende, Militarisierung und auch einem Erstarken der AfD nicht sprechen, was auch soziale Probleme irgendwie zugrunde liegt, die man hätte, wo man hätte zum Beispiel aus der Weimarer Republik lernen könnte. Nein, wir machen stattdessen immer noch Kürzungspolitik. Das ist das eine. In Kuba ist das Problem, dass man zwar weitreichende soziale Verbesserungen geschaffen hat und viel mehr Mitbestimmung für die kubanische Bevölkerung, mehr Rechte etabliert hat, aber es eben ganz massiv seit vielen Jahren stagniert aufgrund der ökonomischen Einschränkungen, unter denen Kuba leidet. Sie haben sehr viel mehr die Mitbestimmung geöffnet, also Diskussionen über politische Reformen werden sehr viel breiter geführt. Die Organisation in Nachbarschaften ist nicht nur eine Frage der gegenseitigen Hilfe, sondern eben auch der Problematisierung von Dingen, die einfach falsch laufen. Wer glaubt, man könne sich gegenüber der Regierung nicht kritisch äußern, der hat noch nie Kubaner meckern hören. Und das gehört da teilweise auch zur Katharsis, weil ständig irgendwie was kaputt ist oder so. Das gehört da einfach zu, aber man muss eben diese Mitbestimmung mehr etablieren. Die Kubaner waren lange gewohnt, durch einen genialen Geist wie Fidel Castro oder so mit weitreichenden Visionen über die Perspektive Kubas und die Revolution, also sich darauf zu verlassen, dass sie da schon klug geleitet werden. Und jetzt müssen sie, sage ich mal, so einen großen Kopf wie Fidel eben kollektiv ersetzen. Was ja aber auch generell ein sozialistischer Ansatz ist, zu sagen, also wir machen das kollektiv, alle sollen sich einbringen. Und nicht einige wenige sollen den Staat lenken und der Rest macht mal irgendwie sein eigenes Leben. Also politische Partizipation, das prägen sie ganz massiv aus und das halte ich auch für einen guten Weg.
Die Frage ist ja aber immer nach der Selbstwirksamkeit. Ne? Also welchen Impact haben sozusagen Beteiligungsverfahren in Kuba? Haben die tatsächlich so einen Impact, dass sich wirklich substanziell irgendwas ändert, was kritisiert wird aus der Bevölkerung? Oder verpufft das im Zwischenraum zwischen dem Gemeinwesen und den politischen Entscheidungen?
Die Anbindung hat sich deutlich verbessert zwischen, sage ich mal, den Politikern in der Nachbarschaft oder den politischen Initiativen und der Ebene oben. Man hat auch tolle Reformen, wie zum Beispiel auch die Frage des Familienrechts und der Gleichstellung, wo man weitreichende Diskussionen immerhin in ein Land geführt hat, das historisch sehr stark geprägt ist durch Katholizismus und Machismus. So, und da ist man zu sehr weitreichenden Verbesserungen gekommen. Gleichwohl, wenn es um die materiellen Verbesserungen geht, dann ist die Frage der Selbstwirksamkeit natürlich massiv eingeschränkt, weil du kannst an wirtschaftlichen Reformen beschließen, was du willst. Die Erfolge bleiben unter dieser Blockade ökonomisch überschaubar. Und sie bringen auch bestimmte Probleme mit sich, weil Kuba gezwungen ist, bestimmte Bereiche für den Marktwettbewerb, wie wir ihn kennen, wenn auch unter starken Regulierungen, zu öffnen. Das fördert aber auch Verhaltensweisen. Also du hast Kubaner, die mit ihren privaten Geschäften nach kubanischen Verhältnissen sehr reich sind. Das fördert die Ungleichheit. Wenn du Familienangehörige hast, die dich gut versorgen aus dem Ausland, dann bist du finanziell sehr viel besser gestellt als der Durchschnittskubaner. Ein Arzt verdient 17.500 Pesos im Monat. Das sind 50 Euro. Kannst du dir überlegen, was bedeutet das für eine Familie, wenn du monatlich 50 oder 100 Euro überweist? Das ist schon ein erheblicher Vorteil, den du hast. Und diese Ungleichheit bringt auch, sage ich mal, oder belohnt auch Verhaltensweisen, sage ich mal, bei einigen Kubanern kapitalistisch zu denken. Ja. Das merkst du in einigen Bereichen. Und da nimmt die soziale Spannung zu. Das heißt, mit der ökonomischen Perspektivlosigkeit unter dieser Blockade suchen viele Kubaner in ihrem Wunsch, nicht nur zu überleben, sondern sich ökonomisch besser zu stellen, eben auch Wege, die wenig mit den humanistischen und sozialistischen Werten des Landes zu tun haben, sondern eben, naja, was mit freiem Markt und Wettbewerb zu tun haben, aber eben auch Korruption. Und auch die Politik ist Korruption nicht verschont. Und die Korruption ist besonders dort hoch, wo die Armung und die soziale Ungleichheit wächst. Und das ist ein Problem, das hat Kuba schon zugenommen. Und auf der anderen Seite erlebe ich aber eine Politik, die sehr offen über das Problem redet. Also auch bei dem Treffen mit Díaz-Canel hat er in seiner Rede dann im Anschluss an unsere Diskussion sehr, sehr offen die Problematik von Korruption und Schwarzmarkt problematisiert. Sie sind eben aber, also diese beiden Probleme sind Kinder der ökonomischen Probleme, unter denen dieses Land leidet.
Passiert diese Selbstkritik des Präsidenten jetzt auch öffentlich oder ist das so wie bei uns die Sonntagsreden zu irgendwelchen Themen von Politikerinnen und Politikern, die dann als Sonntagsreden am Montag schon wieder vergessen sind?
Also die haben gerade einen Wirtschaftsminister, den haben sie auch öffentlich angeklagt wegen Korruption.
Ja.
Das wird auch medial dargestellt. Man muss, glaube ich, zu den kubanischen Medien sagen, sie finden immer in einem Medienkrieg statt.
Okay.
So, deswegen gibt es natürlich auch ein sehr scharfes Auge darauf, was medial gesendet wird. Du hast auch keine privaten Sender oder sowas in Kuba. Von daher gibt es da schon Formen der Kontrolle. Aber gerade unter Díaz-Canel erlebe ich einen sehr offenen Umgang mit Problemen. Und seine Amtszeit zeichnet auch aus, dass er sehr viel im Land rumreist, sich auch teilweise Kleinstbetriebe, Farmen und so weiter anguckt und sich wirklich mit den Alltagssorgen der Leute auseinandersetzt und versucht auch Reformen anzustoßen, die mit bestimmten festgefahrenen Denkmuster aus älteren Tagen sich trauen zu brechen.
Okay.
Manchmal eben aber auch den Kompromiss eingehen müssen, sich zum Beispiel wie bestimmte Märkte zu öffnen, auch wenn es sehr reguliert ist, aber dann eben einen Privatmarkt zu öffnen. Wobei das sehr systematisiert sind. Also Bereiche, die lebensnotwendig sind für Kuba, die würden sie niemals privatisieren. Und je größer ein Betrieb wird, desto strenger wird er reguliert. Aber sie müssen eben auch lernen, mit dieser Öffnung irgendwie umzugehen, weil wenn man einen großen privaten Markt zulässt an Kleinstanbietern, dann stellt man irgendwie fest, dass die auch irgendwann anfangen, kapitalistisch zu denken. Und dann stellt man fest, oh, die zahlen ja gar nicht Steuern oder mogeln bei den Steuern. Und da muss man ein neues System der Kontrolle für der Überwachung von Steuern und Gewinnen und so weiter einführen. Und das sind alles Aufgaben, an denen arbeiten sie. Also unter Hochdruck. Es bleibt aber schwierig, weil einige wirtschaftliche Reformen lange verschleppt worden. Jetzt werden sie angegangen, auch unter hoher Einbeziehung der Bevölkerung vor Ort. Und eben, das muss man immer wieder sagen, unter den Bedingungen der Handelsblockade.
Ja, ja, ja. Ich will trotzdem noch mal gezielt nachfragen. Diese Kritik, die du vom Präsidenten gehört hast in seiner Rede, ist sowas öffentliches Gemeingut? Findet das einen Niederschlag in den Medien, dass schonungslos Selbstkritik geübt wird?
Was ich von Kubanern gehört habe, ist, dass sich das schon gebessert hat.
Okay.
Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das schwieriger gewesen. Es werden auch ein paar Probleme in den Medien dargestellt oder, sage ich mal, durch die Brille und durch die Rede des Präsidenten dargestellt. Was man zum Beispiel auch erlebt, ist, die Kubaner sind nicht so richtig ein demonstrationsfreudiges Volk, weil wenn es Probleme gibt, dann gehen sie zu den Nachbarschaftsbevollmächtigen und meckern dort. Und wenn da nichts passiert, dann versammeln sie sich spontan auf der Straße und machen Krach.
Okay.
Das ist im Gegensatz zu der Darstellung westlicher Medien, ist es nicht so, dass da gleich das Polizeikommando irgendwie ankommt und die Leute irgendwie einschüchtert. Deswegen gehört, sage ich mal, dieses sich laute Beschweren
ist Teil zu einer Lösung.
Ist Teil der Alltagskultur. Aber in der Regel improvisiert man irgendwie eine Lösung mit den entsprechenden gewählten Bevollmächtigten der Nachbarschaft und den Abgeordneten der jeweiligen Landes- und also Provinz- und Nationalversammlung. Mhm. Das entwickelt sich auch weiter, also da öffnet sich auch die Diskussionskultur deutlich. Ja.
Hast du den Eindruck, dass das dazu beiträgt, zu einer Form von Demokratisierung des Gemeinwesens und dem Gefühl der Selbstwirksamkeit in der Bevölkerung? Dann wäre die Konsequenz, okay, packen wir noch mehr an zusammen.
Also Diaz-Canels Devise ist immer weniger jammern, mehr irgendwie am Anpacken und gemeinsam lösen. Und die Öffnung dahin findet auch statt. Was die Demokratisierung Kuba angeht, also ich halte Kuba in vielen Bereichen für wesentlich demokratischer als Deutschland. Mhm. Eben weil es große Einbeziehung der Bevölkerung, Gesetzesinitiativen gibt, eben weil es ein weit verzweigtes Netz bis in die Nachbarschaften hinein an kommunaler Beteiligung gibt. Mhm. Man kann jederzeit seinen gewählten Abgeordneten zum Beispiel irgendwie abwählen. Also es finden regelmäßig Wahlen statt, aber man kann den auch zwischendurch austauschen, wenn man den Eindruck hat, der macht seine Arbeit nicht. Man kann den auch zwingen, Rechenschaft abzulegen vor einer Bürgerversammlung etc. Das ist schon eine andere Kultur. Also nur weil das nicht so organisiert ist wie unser bürgerlicher Parlamentarismus, heißt es nicht, dass es dort keine Mitbestimmung gibt. Mhm. Mhm. Die wird ja eben nur anders gelebt.
Mhm. Ja, über uns dehnt sich der Himmel mit immer mehr Gewölk. Ich würde gerne noch mal mit dir auf das Wetter sprechen, weil das ja auch eine Rolle gespielt hat zwischendurch. Ich habe wahrgenommen, dass da ein Zyklon drüber gezogen ist, kurz bevor du losgefahren bist, beziehungsweise Kuba gestreift hat, wie du es vorhin genannt hast. Ja, das sind ja auch Katastrophen, die damit verbunden sind, die in einem wirtschaftlich schwach aufgestellten Land ganz schön verheerend sein kann und existenziell sein kann. Magst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil du auch ein Video mitgebracht hast, eines Gewitters, was ich hier in Norddeutschland schon lange nicht mehr so ausgeprägt erlebt habe?
Ja, es ist der Hurricane, der jetzt jüngst an Kuba zum Glück vorbeigezogen hat, ich glaube, maximal gestriffen hat, der hat in anderen Teilen der Karibik schon enorme Schäden hinterlassen. Und das ist ein Problem. Die Hurricanes werden schlimmer. Und Kuba ist insgesamt Hurricane geplagt. Also zu einem ökonomischen Problem gehören dann auch immer noch Milliardenschäden irgendwie wetterbedingt hinzu. Was Kuba wirklich beeindruckend ausgeprägt hat, ist die Frühwarnung. Also die Art und Weise, wie man die Bevölkerung warnt, wie da in der Landwirtschaft und so weiter Sachen abgebaut werden und gesichert werden, damit die nicht wegfliegen und so weiter und so fort. Trotzdem, wenn so ein Hurricane durchs Land fräst, bleiben die Schäden erheblich und du musst das irgendwie kompensieren. Und vor zwei Jahren, glaube ich, zweieinhalb Jahren, also kurz nachdem ich das erste Mal da war, da wurde Kuba ja von einem Hurricane getroffen, da waren die Schäden beträchtlich und das hat auch einige Fabriken und Raffinerien lahmgelegt und Teile der Stromversorgung und so weiter. Das bleibt ein Riesenproblem und mit der globalen Erwärmung, wie im Rest der Karibik auch, leidet Kuba sehr unter dieser Entwicklung und muss sich damit auseinandersetzen. Ansonsten das Wetter, was ich da erlebt habe, also ich kann den Europäern raten, eher die Wintermonate in Betracht zu ziehen für Kuba, weil das dann mittags schon sehr, sehr heiß ist. Es waren jetzt irgendwie 34 Grad oder so und sehr wechselhaft zu der Zeit, also dann kommen auch mal kurze, heftige Gewitter, die auch eine eigene Schönheit hat. Also man sitzt dann da irgendwie unter seinem Vordach und guckt sich dieses Gewitter und diese Wolkenbrüche an und hat auch etwas sehr, sehr Schönes, zum Beispiel nachts an einem Strand zu sitzen und in der Ferne gibt es ein stilles Gewitter. Man hört das Donnern nicht, aber die Blitze erhellen den Himmel und man blickt dort quasi auf die dunkle See. Das hat auch etwas, oder naja, gut, Gewitter im Dschungel sind sowieso nochmal tolle Sachen. Was die Feuchtigkeit dann mit sich bringt, sind die Moskitos, aber die sind nochmal eine ganz andere Geschichte. Also wenn jemand plant, nach Kuba zu reisen, ich hätte einige Tipps wegen der Reiseapotheke.
Okay. Du hast den Klimawandel angesprochen und mit dem Klimawandel hängt natürlich auch die Energieerzeugung ganz eng zusammen.
Ja.
Ich würde jetzt Kuba als eines der Länder einstufen, die prädestiniert dafür wären, erneuerbare Energien zu installieren.
Ja, das ist natürlich voraussetzungsvoll. Also 50% ihrer Energie wird durch eigengefördertes Öl umgesetzt. Dieses Öl können sie nicht für Benzin benutzen, dafür ist die Qualität zu schlecht. Die haben jetzt das Ziel, 20% ihrer Energie bis 2025 oder Ende 2025 durch Solarenergie zu fördern. Mhm. Da sie Solarplatten durchweg selber produzieren können. Also mittlerweile können sie schon einen großen Anteil davon selber produzieren, aber sie sind massiv auf Hilfe von zum Beispiel China angewiesen.
Ja, ist ja weltweit so.
Bedarf das natürlich der internationalen Zusammenarbeit, aber da gibt es jetzt große Handelsverträge und Vorhaben, das zu machen. Gleichwohl, Öl bleibt ein Riesenfaktor. Mhm. Ich glaube, in einigen Regionen wird auch Windenergie ausgebaut. Und ja, aber durch die Solarenergie wird das natürlich erheblich stabilisiert und man ist etwas unabhängiger von Importen aus anderen Ländern.
Ja.
Das verbessert natürlich die Situation enorm. Denn die Stromversorgung, also das, was sie dort haben an Raffinerien, an Stromnetz, es ist veraltet. Gerade durch die eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten ist die Wartung natürlich auch eingeschränkt. Und zu den Stromsperren gehören auch mal spontane Blackouts, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Mhm. Die dann meistens etwas kürzer sind, aber das gehört zum kubanischen Leben dazu. Was sie sehr gut machen, Stichwort Klimawandel, ist die Landwirtschaft. Die rangiert, glaube ich, unter den Top 5 der nachhaltigsten Länder der Welt, zumindest okay. Auf der Liste von 2019, die ich mal eingesehen habe. Gut, aber auch eine Notwendigkeit aus der Blockade, weil wenn du deine Landwirtschaft nicht industrialisieren kannst, nicht genügend Dünger hast oder auch keine Pflanzenschutzmittel, dann organisierst du dich eben anders.
Ja. Im Mittelpunkt eigentlich aller Schilderungen stehen die Sanktionen.
Ja.
Welche Möglichkeiten siehst du, diese Sanktionen mittelfristig oder langfristig zu beseitigen? Was müssen wir tun? Was muss die internationale Gemeinschaft tun, die EU tun, Deutschland tun, auch die Regierungen sozusagen, um da endlich mal einen Schlussstrich zu ziehen unter diese unmenschlichen, existenzvernichtenden Sanktionen?
Ja, es ist irgendwie, ich weiß noch nicht mal, ob der Begriff Sanktionen überhaupt ausreicht. Also die Kurzantwort ist, internationalen Druck aufbauen. Das fängt bei der eigenen Regierung an. Also Deutschland hebt zwar brav die Hand in der Verurteilung der Sanktions- und Embargo-Politik oder Blockadepolitik, aber da folgt praktisch nichts raus. Mhm. Und nimmt damit auch, wie die Rest der EU, eigene Einschränkungen in Kauf. Das betrifft Reiseeinschränkungen. Wenn die USA mitbekommt, dass ich irgendwie jüngst in Kuba war und jetzt in die USA einreisen will, wird es mir ziemlich schwer gemacht. Das betrifft natürlich auch US-Touristen, aber eben auch Menschen in Deutschland. Mhm. Wenn ich hier Teil der Wirtschaft bin und mit Kuba Handel treiben will, wird es mir massiv erschwert, weil ich dann eben zu befürchten habe, dass ich Handelseinschränkungen bekomme durch die USA. Oder ich mir natürlich erstmal Sonderwege suchen muss, weil schon allein der Zahlungsverkehr mit den Kubanern sehr, sehr, sehr umständlich und über sehr viele Ecken organisiert werden müssen, weil die meisten Banken aufgrund der Blockadepolitik sagen, nee, haben wir kein Interesse dran. Mhm. Also wenn man sich das mal vergegenwärtigt, die USA versuchen zu verbieten, dass sie mit Dollar handeln können, was natürlich jetzt eine Leitwährung massives Problem ist. Mhm. Es wird verboten, Dinge in Kuba zu importieren, wo ein bestimmter Prozentteil von US-Komponenten drin sind. Und selbst in chinesischen technischen Produkten sind 10% US-Komponenten oder mehr drin. Mhm. In einer globalisierten Welt selbstverständlich, was eine erhebliche Einschränkung ist. Die meisten Banken sagen, selbst wenn ihr die Devisen habt, wenn ihr das ausländische Geld habt, wollen wir mit euch nicht handeln, um keinen Stress mit der USA zu bekommen. Mhm. Auch weil ihr auf dieser sogenannten Terrorliste irgendwie draufsteht. Dann müssen die Kubaner über irgendwelche befreundeten Drittländer zur Not handeln. Und was die ganze Sache, also die Auswahl ist enorm eingeschränkt und das, was sie irgendwie hinkriegen, ist ungleich viel teurer. Mhm. Und dauert länger etc. pp. Und das macht es sehr, sehr, sehr aufwendig. Und unter diesen Bedingungen, sage ich mal, zu wirtschaften, und es geht hier um elementare Grundgüter, also Medizin, die sie sich selber herstellen können, Nahrungsmittel, das wird ihnen alles erschwert. Das ist mehr als einfach nur eine Sanktion, weil die Blockade richtet sich nicht gegen die Wirtschaft Kubas, sie richtet sich gegen die Bevölkerung. Ja. Es ist der Versuch, nicht nur einfach ökonomisch zu schaden, es ist der Versuch, eine Bevölkerung auszuhungern. Man muss es so klipp und klar sagen. Und es ist eine enorme Verletzung des Völkerrechts. Und diese Konsequenz, wird aber, also findet keinen praktischen Niederschlag in der deutschen Außenpolitik oder in der Außenpolitik der Europäischen Union. Mhm. Und das macht diese Doppelstandards eben aus, dass da quasi ein Land seit 65 Jahren unter einer menschenverachtenden, kriminellen, mörderischen Blockade leidet und man das in der Politik totschweigt. Und man muss es hier zur Sprache bringen, auch gegenüber den eigenen Politikern, mhm. gegenüber den Abgeordneten im Bundestag und im EU-Parlament. Ja. Das ist, meine ich, unsere Aufgabe. Also sicherlich braucht Kuba auch unsere Spenden, aber sie brauchen unsere politische Solidarität und das bedeutet, den Druck auf die eigenen Politiker zu erhöhen.
Ja, die Sensibilität dafür überhaupt erstmal herzustellen,
ja.
was das für Konsequenzen hat. Was siehst du da an Möglichkeiten, die du jetzt zum Beispiel hast? Ich meine, fernab der jeweiligen Individualmöglichkeiten, die mhm. uns als Menschen so zur Verfügung stehen. Es müssen ja doch deutlich größere Schritte passieren,
ja.
als nur eine individuelle das individuelle Aufgreifen dieses Themas?
Also die Europäische Union, auch Deutschland, könnte schon allein dadurch den Druck erhöhen auf die USA, die Blockade zu lockern und Kuba von der Terrorliste zu nehmen, indem sie sich einfach mal selber schützend vor die eigene Wirtschaft stellen, mhm. die dann, wenn sie Handel treiben will mit Kuba, oder schützen vor die eigenen Staatsangehörigkeiten, die Probleme bekommen, in die USA einzureisen. Mhm. Man nimmt diese Einschränkungen einfach so hin. Und wenn man wenigstens schon mal an der Stelle die eigenen Rechte wahren würde, die ja auch durch die USA, durch diese Blockade eingeschränkt werde, dann merkt irgendwie die USA, oh, Teile der Welt oder immer größere Teile der Welt lassen sich diese Blockade nicht gefallen. Mhm. Weil es ist ja nicht einfach die Verweigerung der USA, wir handeln nicht mit euch oder wir schicken keine Touristen. Sondern es wird Druck aufgebaut auf andere Länder, mhm. eben mit der Erpressungsmethode, wenn ihr mit den Handel treibt, kriegt ihr ein Problem mit uns wirtschaftlich. Ja. Und sich das nicht gefallen zu lassen, das wäre schon mal ein richtiger Schritt. Und da können wir, wie gesagt, durch die Thematisierung dieses Problems Druck ausmachen. Und ich halte es für sehr aussichtsreich, dass man diese Terrorliste, dass man das beendet, weil das ist juristisch überhaupt gar nicht haltbar. Mhm. Und einer Überprüfung hält das überhaupt nicht stand. Und im Gegensatz zur Gesamtblockade ist die Terrorliste etwas, was meines Wissens vom Präsidenten entschieden werden kann oder von der Präsidentin. Mhm. Und nicht erst groß durch den Kongress oder den Senat muss.
Ja.
Und deswegen, selbst wenn die, wenn der Präsident oder die Präsidentin, sage ich mal, in dieser Auseinandersetzung kein großes Interesse hat oder feige oder zurückhaltend, es wäre kein großer Akt, das eben mal so nebenbei zu tun und es hätte eine enorm positive Auswirkung auf die Kubaner. Mhm. Von daher glaube ich, dass man da auch durch das internationale Zusammenwirken, indem man das Thema aus dem Schatten rollt, eben auch Druck machen kann dafür, dass das gelingt, weil der Prestigeverlust für die USA ist in dieser Auseinandersetzung steht eben kein Verhältnis und das können die Demokraten in den USA kapieren.
Was kannst du als Landesvorsitzender der Linken Niedersachsen an dem Rad drehen? Also gibt es konkrete Sachen, die dir vorschweben, die du umsetzen könntest, um dem mehr Gewicht zu geben?
Eine Menge. Also ich kann da für die Linke sprechen. Ich glaube, ich nehme jetzt auch mal heraus, für unseren sozialistischen Studierendenverband zu sprechen oder für unsere Linksjugend zu sprechen. Die Kuba-Solidarität ist überwiegend etwas, was einer eher älteren ostdeutschen Generation anhängt. Also klar gibt es auch viele Leute, die in den 68ern groß geworden sind und einen positiven Bezug haben zur kubanischen Revolution. Mhm. Das sind aber die Leute, die haben Kuba besucht, die waren oder sind in irgendeiner Art und Weise damit solidarisch. Das Problem ist, dass bei aller spontanen, sympathischen Bezugnahme, dass gerade in den jüngeren Generationen, wenn man die Leute fragt, Kuba, ja klar, Sozialismus, Che Guevara, Fidel Castro, positiver Bezug, wäre sofort da. Mhm. Aber Kuba als Thema findet zu wenig in linkeren Bewegungen, in linken Parteien statt. Mhm. Und ich glaube, wir haben einen guten Anlass, gerade jetzt Kuba wieder als Thema stark zu machen. Weil es eben nicht nur darum geht, einer kleinen Insel zu helfen oder alte sozialistische Errungenschaften zu verteidigen, sondern diese Insel realisiert eine Form von tiefem Humanismus und lebt auch einen Kampfgeist vor unter sehr viel schwierigeren Bedingungen. Mhm. Sie kämpferischer als so manche Kämpfe, die hier stattfinden, unter besseren Bedingungen. Sie ist Orientierungspunkt, sie ist Hoffnungsstimmend, sie ist beispielgebend. Man kann eine Menge von Kuba lernen. Mhm. Für die Kämpfe der heutigen Zeit, für diese internationalen Kämpfe, für die Beantwortung dieser globalen Probleme. Deswegen lohnt die Auseinandersetzung mit Kuba nicht einfach nur, um solidarisch zu sein, sondern weil die kubanische Revolution eine aktuelle, eigene, politische, internationale Qualität hat, die sehr zur Politisierung, Sozialisierung, Orientierung beitragen kann. Und deswegen ist das von der politischen Bildung her unglaublich interessant, sich mit der Geschichte dieser Insel und ihrem heutigen Wirken auseinanderzusetzen. Und deswegen denke ich da eben auch an Bildungsabende, auch der weiteren Werbung teilzunehmen, an diesen Brigaden insbesondere oder eigene Ausflüge zu organisieren nach Kuba. Ist besonders für meine Partei, aber ich kann das auch in die Richtung jeder anderen halbwegs progressiven Organisation sagen. Es lohnt. Wir können eine Menge von den Kubanern lernen.
Hm. Nochmal konkret, was könntest du als Landesvorsitzender tun, um auch auf politischer Ebene dem Ganzen mehr Gewicht zu verleihen und diese Aspekte, die du gerade genannt hast, Streichung von der Terrorliste und Erleichterung des Geldtransfers und so weiter, dem sozusagen auf politischer Ebene mehr Gewicht zu
verleihen? Man kann dafür werben, dass die Leute zum Beispiel Mitglied werden einer Freundschaftsorganisation wie Kubasi. Wir können durch Anträge ein politisches Bewusstsein für das Unrecht tun, was unter dem die Kubaner leiden. Man kann unsere eigenen Politiker im EU-Parlament wie auch im Bundestag, die ja sich mit genügend auch internationalen Fragen herumschlagen müssen, deutlich machen, warum die kubanische Frage eine sehr elementare ist und warum auch viel Desinformation herrscht, gegen die man ja als Linker auch gewappnet sein muss, also auch Aufklärung in den eigenen Reihen machen muss. Und man kann eben auch durch die kubanische Brille sein antiimperialistisches Profil schärfen, was wir in der Außenpolitik eben auch sehr gut gebrauchen können. Also Initiativen, Anträge, Bildungsveranstaltung, und dadurch eben auch ein größeres auf die Tonne hauen in den zum Beispiel jeweiligen Parlamenten, wo meine Partei vertreten ist. Mhm.
Aber du hast jetzt noch keinen großen Masterplan in der Tasche, das tatsächlich zu realisieren, die Sensibilisierung auf Landes-, auf Bundes- und vielleicht sogar auf EU-Ebene bei der Linken insbesondere zu erhöhen?
Also was wir brauchen ist, also jetzt neben Anträgen, politischen Bildungsveranstaltungen und so, auf Landes- wie auch auf Bundesebene und auch in Lüneburg werde ich einladen zu Abenden, wo wir über Kuba sprechen werden. Was wir brauchen ist, wie geht es weiter nach dem Tribunal? Hm. Wir haben damit eine große internationale Zusammenarbeit verwirklicht. Das muss weitergehen. Da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Da wäre ich jetzt auch der Falsche als niedersächsischer Landesvorsitzender irgendwie zu sagen, liebe internationale linke Gemeinschaft, so machen wir es. Aber das ist jetzt, glaube ich, der nächste Schritt. Ja. Also über das Tribunal hinauszugehen und auch in der Solidaritätsbewegung die Diskussion politischer zu führen. Hm. Weil es geht eben nicht nur darum, Spenden zu organisieren.
Genau.
Es geht darum, auch sich politisch mehr anzulegen mit der eigenen Bundesregierung.
Ja.
Das kann man außerhalb wie innerhalb der Partei dann machen durch.
Ja.
Also Möglichkeiten gibt es ja da genug, ob man eine Kundgebung organisiert oder eine Resolution in irgendein Parlament wirft oder was auch immer.
Und es gehört dazu ein spezielles Framing sozusagen, dass das tatsächlich wieder Einfluss findet in die entsprechenden Diskussionszusammenhänge in den Parlamenten und in den entsprechenden Regierungen.
Ja, also diese Blockade richtet sich nicht nur gegen Kuba. Also materiell unmittelbar vor allen Dingen gegen Kuba, das ist klar. Aber diese Blockade ist ein mahnendes Exempel gegen ein Land, das es gewagt hat, eine kapitalistische Ordnung in Frage zu stellen. Mhm. Und dieses Recht sollten wir uns nicht nehmen lassen und in diesem Sinne nicht nur Kuba unterstützen, sondern eben auch unsere Hoffnung auf eine nötige und mögliche bessere Welt.
Ja, zumal die Krisen uns Recht geben, dass es dringender denn je ist, jenseits von kapitalistischen Denkstrukturen sich zu bewegen.
dass es nötig ist und dass es so viel zu gewinnen gibt.
Genau.
Also man stelle sich mal vor, was könnten wir nicht alles an guten Dingen verwirklichen unter den ökonomischen Bedingungen, die hier in Deutschland herrschen, wenn schon Kuba einiges auf die Beine gestellt hat. Also was für eine Welt könnten wir bauen? Da steckt schon echt Potenzial drin. Also von daher geht es nicht nur darum, angesichts existenzieller Krisen etwas abzuwehren, sondern, wie gesagt, eine bessere Welt zu schaffen.
Gebe ich dir völlig recht. Und trotzdem sind für mich die Krisen, die uns umgeben, die ja existenziell sind, allen voran die Klimakrise, einen besseren Fingerzeig kannst du dir gar nicht ausdenken, der es deutlich macht, wo wir mit dem Kapitalismus stehen.
Ja, absolut. Aber in jeder Krise, also Krise bedeutet ja eben nicht nur Risiko, sondern auch Chance. Und wir müssen uns von der Illusion befreien, dass man diese Verhältnisse verteidigen könnte gegen diese kapitalistische Krise. Also das gilt ja auch für das Erstarken der Rechten. Wir müssen bessere Verhältnisse durchsetzen oder wir werden den Kampf verlieren. Also wir müssen raus aus dem Abwehrkampf.
Ja.
Und Kuba hat einen großen Abwehrkampf und trotzdem einige Fortschritte organisiert, von denen zu lernen ist. Mhm. Und diesen Kampfgeist, den kann man sich ruhig zum Vorbild machen.
Schön. Fast schon ein tolles Schlusswort. Trotzdem möchte ich dir noch die Gelegenheit geben. Meine Fragen waren ja nicht so erschöpfend. Hast du noch Aspekte, die du gerne unterbringen würdest, die jetzt in unserem Gespräch so noch nicht aufgetaucht sind?
Also ich kann jedem nur empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, Kuba mal zu besuchen. Ich würde dazu raten, dass nicht als Tourist zu tun, sondern im Rahmen einer politischen Bildungsreise, beispielsweise organisiert über einer der Solidaritäts- und Freundschaftsbewegungen hier, sei es jetzt das Freundschaftsnetzwerk Kubas, sei es Kuba Si, oder aber direkt über das Institut für Völkerfreundschaft Kubas, weil es eben nochmal was anderes ist, wenn man als politischer Freund Kuba besucht, man kriegt einen tieferen Einblick ins Land. Und ich würde auch dazu raten, das organisiert zu tun, also sich gerne ein bisschen vorzubereiten und nachzubereiten, weil es gibt einiges in diesem Land kennenzulernen. Natürlich gibt es auch Widersprüche, die nicht ganz zu unserem romantischen Bild von Kuba passen, weil diese Insel sich nun mal in Widersprüchen organisiert. Und gleichzeitig gibt es eine qualitative, humanistische Tiefe, die man, glaube ich, auch durch die gemeinsame Perspektive mehr erfassen kann. Mhm. Und das wäre mein Rat. Also organisiert euch so eine Reise, macht das im politischen Zusammenhang und macht das als politischen Besuch. Da gibt es einiges zu entdecken und zu lernen, weil die kubanische, also so schön Cocktails und Strand und die alten Autos, die alten Oldtimers sind, die kubanische Revolution und Kuba ist weit mehr.
Okay. Und diese genannte Vorbereitung auf die Fahrt, das machen auch diese Organisationen wie Kuba Si oder andere Freundeskreise?
Teilweise. Ich kann auch diejenigen, die in der Nähe von Lüneburg wohnen, von Niedersachsen, kann ich auch gerne anbieten, da mal vorbeizukommen. Und man kann ja auch Vorträge der Solidaritätsbewegung oder sowas im Vorfeld besuchen und sich mit anderen Leuten austauschen.
Sehr gut. Also nehmt das Angebot von Torben wahr und setzt euch mit ihm in Verbindung, wenn ihr plant, eine Kuba-Reise zu machen. Die Adresse nenne ich gleich nochmal. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und freue mich auf das nächste.
Genau, und schließen möchte ich jetzt mit einem Song, der einfach zu Kuba passt, weil er ist alltäglich, denn man kommt an kubanischer Musik, wenn man durch zum Beispiel Havanna geht, nirgendwo vorbei oder durch irgendeine Stadt geht, weil überall gibt es Straßenmusiker oder Musiker, die das Restaurant besuchen. Und von so einem Restaurantbesuch und einer Band, die Straßenmusik macht, möchte ich euch jetzt nochmal abschließend ein Stück gönnen.
Sehr schön, ich freue mich auch. Thank you. Abschließend noch einmal. Wer Kontakt zu Torben aufnehmen möchte, sei es in Vorbereitung auf die eigene organisierte Reise nach Kuba, eine Vortragsveranstaltung bei sich im Ort oder für Tipps zur Reiseapotheke, Torbens E-Mail-Adresse ist torben.peters@dielinke-nds.de.